Meine Damen und Herren, willkommen bei der nächsten Ausgabe von Eros und Psyche. Heute mit mir, Michael, und einem ganz, ganz tollen Gast, nämlich der Felicitas. Und wir reden heute mit Felicitas über ein Thema, das wird ein bisschen komplex, habe ich das Gefühl. Es geht quasi um die Wirtschaft, die Arbeitsstellen, die Atmosphäre auf der Arbeit, um Umgang mit den aktuellen Arbeitsbedingungen so auf dem Markt. Und es geht aber auch um ihre Arbeit als Coach und ihren Erfahrungen aus dem Coaching. Felicitas, ich heiße dich ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo, freut mich sehr, da zu sein und freue mich sehr auf unser Gespräch.
Vielleicht muss ich mal ganz am Anfang mal einen Disclaimer machen, und zwar Felicitas und ich kennen uns schon länger. Wir sind nämlich gemeinsam zur Schule gegangen, und ich hoffe aber auch in diesem Sinne das entspannte Gespräch über die Themen, die wir so ein bisschen im Voraus gemeinsam ausgewählt haben.
Ja, wir hatten es ja gerade im Vorgespräch, 12 Jahre ist es mittlerweile her, es ist Wahnsinn, wie die Zeit rennt, aber umso schöner, dass sich jetzt unsere Wege wieder kreuzen und wir jetzt dieses Gespräch zusammen haben können. Freue mich sehr drauf.
Wir haben ja in den Vorgesprächen, die wir geführt haben, eigentlich so überlegt, wie soll man dieses Thema überhaupt anfangen? Und ich bin ja deine Posts durchgegangen, die du ja auf LinkedIn machst. Du bist überhaupt auf Social Media sehr aktiv. Ich denke, das ist auch Teil eigentlich deiner Arbeit als Coach. Und eins von den Sätzen oder Kommentaren, die du mal geschrieben hast, da ging es so ein bisschen um den Aufruf, hey, lass uns doch mal die Arbeitsstellen und überhaupt die Arbeitswelt menschlicher machen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mal ein Statement. Ich kann mir auch gut vorstellen, warum du dir das wahrscheinlich wünschst oder so eine Aufforderung stellst. Die Arbeitsstellen haben ja was mit unserem Wirtschaftssystem zu tun. Und die Wirtschaft, glaube ich, so in den Grundlagen, wie sie ist, hat wenig mit Menschlichkeit zu tun. Sind die zwei Systeme überhaupt zu vereinen irgendwie?
Ja, das ist ja so irgendwie gefühlt mein Statement geworden. Die Zeit ist reif, um die Menschlichkeit in die Wirtschaft zu bringen und persönliche Zufriedenheit als einen Wirtschaftserfolgsfaktor quasi zu zählen. Weil, wie du das schon so ein bisschen angedeutet hast, wird ja immer wieder gesagt, so nee, entweder es gibt Wirtschaft oder es gibt Menschlichkeit. Und ich würde mal in den Raum werfen, Wirtschaftlichkeit gibt's nicht mehr ohne oder geht nicht mehr ohne Menschlichkeit. Warum sage ich das? Ich komme daher, dass wir aus meiner Erfahrung und aus meiner Sichtweise wieder mehr den Menschen im Fokus brauchen, den Menschen als Arbeitskraft, aber auch den Menschen als Ganzen, um wirklich quasi das volle Potenzial rauszuholen und somit auch den wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Weil wir ja gerade in einer Welt leben, wo die Arbeitskräfte immer weniger werden. Wir haben aber dennoch immer mehr Arbeit. Also das heißt, wir haben viel Arbeit, die jetzt auf wenige Köpfe verteilt werden. Und daher müssen wir letztlich darauf aufpassen, dass unsere Menschen quasi nach wie vor leistungsfähig sind, aber sich auch gut fühlen und somit die volle Arbeit leisten können, aber auch nachhaltig leisten können. Also das heißt, sie müssen auch irgendwie durchhalten. Und im besten Falle halten sie auch glücklich oder zufrieden durch. Weil gerade wenn wir motiviert sind und Spaß an der Arbeit haben, sind wir zu höheren Leistungen in der Lage. Und das ist quasi das, woher ich herkomme.
Du forderst praktisch ein Umdenken, wenn ich das richtig verstehe, oder? Man müsste das Ganze auf eine ganz andere Art aufrollen. Und ich frage mich, wie könnte man das aber machen? Weil wenn ich mir das einfach nur vor Augen führe, also für mich heißt wirtschaftlich sein etwas mit Gewinnmaximierung, etwas mit einer gewissen Ellenbogenmentalität, mit hoher Leistung, das hat irgendwas mit Druck zu tun. Man ist ja auch ständig nicht nur innerhalb des Unternehmens irgendwie mit anderen in Konkurrenz, sondern als Unternehmen mit anderen Unternehmen innerhalb von einem Markt, da ist man auch noch am Konkurrieren, und da habe ich noch nicht mal so die Globalisierung wie reingenommen, also dass man auch mit anderen Ländern irgendwie noch konkurriert. Dann kommen ja diese wunderbaren zwei Wörter wie Mobilität und was war das zweite? Flexibilität, ja, was heißt das eigentlich? Das heißt, Der Mitarbeiter darf 2 Stunden hin und her fahren für die Arbeit und aus der Arbeit nach Hause. Und flexibel heißt, du bist rund um die Uhr erreichbar. Also, weißt du, ich habe das Gefühl, mit der Zeit haben wir ein besseres Wording, aber keine wirklichen Verbesserungen, um diese Menschlichkeit zu erreichen.
Jetzt hast du ja ganz verschiedene Aspekte angesprochen.
Ja, das mache ich oft.
Ich glaube, wir sollten vielleicht mal im Kleinen anfangen und dann können wir das quasi immer ausdehnen, noch größer machen. Das ist vielleicht auch etwas, was es so ein bisschen leichter macht zu verstehen. Ich glaube, wir brauchen erstmal eine Art Safe Space quasi im Team selbst. Also das heißt, ich brauche erstmal eine Atmosphäre, wo sich jeder Mitarbeitende wohlfühlt, im Sinne von, dass irgendeine psychologische Sicherheit da ist. Also das heißt, ich habe ein Umfeld, wo ich das Gefühl habe, ich darf Fehler machen. Jetzt stößt das vielleicht sauer auf. Fehler, Gott, das können wir nicht gebrauchen. Wir wollen ja Leistung.
Ja, Fehler kosten ja auch was.
Fehler kosten auch was, ja. Aber das Problem in Anführungszeichen ist, wir sind Menschen und keine Maschinen. Das heißt, wir machen Fehler. Das geht gar nicht anders, dass wir keine Fehler machen. Wichtig ist hierbei aber, dass wir diese Fehler benennen dürfen, dass wir das aussprechen. Nur dann können wir aus unseren Fehlern lernen. Nur dann können wir uns auch sicher fühlen, dass, wenn ich diesen Fehler kommuniziert habe, ich nicht einen auf den Deckel kriege oder potenziell gekündigt werde, wobei das in heutigen Zeiten sowieso wahrscheinlich nicht so oder die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Aber dass wir quasi diesen Raum haben, erstmal das zu äußern, um dann halt auch wachsen zu können. Also das heißt, wir arbeiten letztlich mit unserer, da sind wir auch wieder echt bei der Menschlichkeit. Also wir arbeiten mit diesen Fehlern und schauen, wie können wir es besser machen. Das bietet uns einen Raum, wo wir uns sicher fühlen. Und was dann noch aus meiner Sicht reinspielt, ist, wann fühlen wir uns denn sicher, wann fühlen wir uns gut, wenn wir auch einfach wir sein dürfen. Das heißt, wenn wir nicht das Gefühl haben, wir kommen zur Arbeit, wir müssen irgendwie eine Maske aufziehen, wir stecken uns in eine Form irgendwie, die uns vermeintlich vorgegeben werden oder sie existiert nur in unserem Kopf, aber wir stellen uns in irgendeiner Weise. Ich glaube nicht, dass wir dann die volle Leistung abrufen können, weil wir immer damit beschäftigt sind, irgendeinen Schein zu wahren, irgendwie zu sein, wie ich sein soll. Wenn ich aber hingegen authentisch sein kann, also wirklich ich selbst sein kann und auch als Mensch da sein darf, habe ich die Möglichkeit, mich auch auszuweiten. Ich kann mein Potenzial entfalten. Das ist ja so ein Wort, was oft im Coaching auch fällt, aber es geht darum, dass wir halt auch im Zuge dessen unsere Leistung entfalten können. Und deswegen finde ich es schade, dass das irgendwie immer so einem Gegensatz steht. Also entweder wir haben Leistung oder wir haben Menschlichkeit. Ich sehe es ganz anders, gerade aus diesem Aspekt. Weil wenn wir uns im kleinen Rahmen schon mal sicher fühlen, da das Gefühl haben, okay, ich kann hier als Mensch auftauchen, wir auch damit arbeiten, dass wir Menschen sind und es nicht länger verleugnen. Das heißt, wenn mal eine Kollegin irgendwie ins Büro kommt und sagt, irgendwie momentan ist familiär irgendwie ein Problem da, ich kann gerade nicht zu 100%, ohne dass wir jetzt uns in Details verflüchtigen müssen und unser ganzes Privatleben preisgeben. Ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal zu betonen. Es muss in einer Balance bleiben. Es geht nicht darum, dass wir jetzt von einer Arbeitswelt, wo wir die ganze Zeit quasi uns bis zum Äußersten prügeln, in Anführungszeichen, zu einem Kuschelkurs. Das ist eine Bipolarität, die es heute nicht mehr braucht. Es ist wichtig, jetzt einen Mittelweg zu finden und da die Balance herzustellen. Und ich glaube nur, dass wir es schaffen, indem wir den Menschen als Menschen betrachten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen und damit arbeiten und nicht so tun, als ob es als ob es das nicht mehr gäbe. Das Umdenken, was du da auch gerade angesprochen hast, was es jetzt braucht, weil wir sonst, glaube ich, wirklich gegen die Wand fahren, weil wir weiterhin Mitarbeitende verschleißen, da eine hohe Fluktuation gerade auch im Markt zu sehen ist und gleichzeitig aber immer weniger Leute, die nachrücken. Also wir müssen wirklich zusehen, wie können wir mit unseren Mitarbeitenden wirklich zum Ziel kommen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, forderst du einerseits einfach schon in dem Kleinen zwischen quasi den Arbeitskollegen und den unmittelbaren Chef. Da muss man quasi als Mensch die Möglichkeit haben, sich so zu zeigen, wie man ist, auch so mit der Verletzlichkeit, mit den Schwankungen von Leistungsfähigkeit. Man ist ja nicht jeden Tag so gleich leistungsfähig, vielleicht auch so ein bisschen mit Motivationsunterbrüchen, wenn man nicht so Lust hat oder so. Das klingt fast schon utopisch, sage ich mal. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt irgend so ein mittlerer Manager oder dass so ein Unternehmer irgendwie, weiß nicht, am Ende des Quartals halt ein gewisses Ziel wie erreichen muss, damit das Unternehmen als solches überhaupt noch rentabel ist, damit es irgendwie weiterlebt. Und gleichzeitig muss man aber eben diese Akzeptanz, Toleranz, dieses Verständnis aufbringen. Wie macht man diesen Spagat? Also
ja, das ist natürlich etwas, was ich auch oft höre, seitdem ich als Coach unterwegs bin. Ich meine, da kommt jetzt die ehemalige Rechtsanwältin, die jetzt Coach ist, und jetzt soll jetzt irgendwie alles super sein. Da frage ich meistens, wie soll es denn anders gehen? Haben Sie einen Gegenvorschlag? Wie kann es besser laufen? Weil wir sehen die Probleme. Und manche wollen vielleicht noch die Augen davor verschließen, aber diese Probleme sind in der Welt. Und wir können so nicht weitermachen. Es braucht eine Lösung. Wenn dadurch jemand eine bessere Lösung hat, bin ich sehr offen, darüber zu diskutieren. Aber wenn wir uns das mal wirklich vergegenwärtigen, was das eigentlich heißt, wenn wir dieses, vor allen Dingen, das hatten wir auch am Anfang, das Kleine dann immer weiter ausweiten und immer auf den weiteren Kreis. Und das im besten Fall dann auch perspektivisch sich auf die Kunden ausweitet und immer weiter. Werden wir eine Balance herstellen, die genau das ermöglicht? Hochleistung, aber auch nachhaltige Hochleistung. Weil sonst bricht uns das irgendwann ab. Und das war das Konzept von vielen, vielen Unternehmen und Kanzleien, dieser Verschleiß, den wir uns nicht mehr erlauben können. Und insofern es eigentlich auch Alternative mehr gibt. Da möchte ich nochmals betonen, es geht hier nicht um Kuschelkurs. Es ist jetzt alles super und wir reiten jetzt hier auf dem Ponyhof rum. Das wird oftmals verwechselt und das ist sehr, sehr schade, weil es genau, wie ich vorhin meinte, es braucht nicht diese Bipolarität. Wir rutschen jetzt, und das sieht man leider, und das schreckt vielleicht viele auch wieder ab, dass jetzt nämlich von einer auch starken Hierarchie jetzt auf einmal alle gleich und gar keine Führung mehr existiert und es gar nicht mehr nach vorne gebracht. Das sollten wir uns vielleicht dann eher nochmal angucken, dass das genau nicht passiert. Da vielleicht noch mal kurz ein Aspekt, wie sieht eigentlich moderne Führung aus? In meinem Sinne oder meinem Verständnis geht es hier gar nicht darum, dass jetzt jeder machen und lassen kann, was er will. Es geht darum, dass eine Führungskraft die Leitplanken setzt, in denen sich dann aber auch die Mitarbeitenden frei bewegen können, weil wir dadurch die intrinsische Motivation wieder steigern. Und da ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, letztlich die Kommunikation auf Augenhöhe. Ja, es gibt natürlich Personen, die können mehr von ihrer Leistung beziehungsweise von ihrer Erfahrung. Das ist auch wichtig zu respektieren und zu sehen. Aber wir müssen uns als Menschen auf gleicher Ebene quasi begegnen, weil wir können von jedem lernen. Also da auch wieder das ganze Potenzial von den einzelnen Leuten mitzunehmen und nicht letztlich nur immer von oben nach unten quasi zu delegieren, aufzuerlegen und nur, dass die Mitarbeitenden quasi nur noch ausführen. Also noch weiteres Problem eigentlich, was jetzt noch bevorsteht, die beliebte Generation Z, wo der Arbeitsmarkt dann momentan auch mit gespannten Augen drauf blickt, weil das ja als Generation bekannt ist, die sehr viel fordern. Aber nein, es gibt die Forderung, ja, aber es muss halt auch, also man sagt ja immer, man muss führen, aber man muss auch geführt werden. Und da sind wir wieder letztlich bei der Augenhöhe. Es braucht halt beide Parteien und wir müssen es schaffen, die in den Einklang zu bringen. Und dann können wir das quasi auch nach vorne treiben.
Was glaubst du, das würde mich jetzt interessieren, wieso hat das System, wie es früher oder wie es jetzt immer noch läuft in manchen Unternehmen, aber früher eigentlich tagtäglich war, dass die Leute auch mal 30, 40 Jahre in einem Unternehmen waren, wo es vielleicht nicht so gut gelaufen ist, wo man nicht so mit Samthandschuhen angefasst wurde, wo man vielleicht auch mal mit Führung zu tun hatte, die richtig einen irgendwo auch emotional angegangen ist, mit Chefs, die rabiat waren oder die Stimmungsschwankungen schön auf den Leuten ausgelassen haben. Also das hat es ja alles mal gegeben und irgendwie ist es ja 50 Jahre gelaufen. Also es hat funktioniert. Wie erklärst du dir das? Also wieso hat keiner schon in den 1960er gesagt, Leute, also so geht das nicht, wir müssen was verändern?
Ich glaube, so insgeheim haben sich das vielleicht schon einige gedacht, aber man hatte nicht die Wahl. Also unser Arbeitsmarkt hat sich ja gedreht. Momentan ist es ja so, dass ich mir als Arbeitnehmender oder Arbeitnehmende eigentlich meinen Arbeitgeber aussuchen kann. Es gibt die Möglichkeit. Und ja, es ist auch ein Luxusproblem, das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Also auch, dass jetzt viele einfach nach dem Sinn suchen, dass es nicht nur ums Geld geht, sondern dass es irgendwie erfüllend sein soll. Was wunderschön ist. Aber jetzt haben wir auch erst die Möglichkeit, uns diese Fragen stellen zu dürfen. Das heißt, es geht hier gar nicht mehr irgendwie nur meine Existenz abzusichern. Es geht nicht darum zu überleben, sondern es geht darum, Lebensqualität im Leben zu haben. Also zu arbeiten und sich dabei gut zu fühlen oder zufrieden zu sein und irgendwie einen Sinn drin zu sehen. Und dadurch, dass wir aber diese Möglichkeit haben, dass sich dieser Raum aufgemacht hat, will der jetzt auch gefüllt werden. Und ich glaube auch, dass die Pandemie dazu beigetragen hat, dass viele, viele sich überlegt haben, Moment mal, wieso arbeite ich hier eigentlich? Was passiert hier? Man hatte auf einmal irgendwie so diesen Pausenknopf im Leben und konnte sich mal wirklich Gedanken machen, was erwarte ich auch vom Leben? Und diese Frage konnten wir uns gar nicht stellen, weil wir hatten einfach diese Situation nicht. Die hat sich geändert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir ernst nehmen sollten, was wir sehen sollten. Und wir können uns jetzt lange noch darüber aufregen, dass das jetzt alles so gekommen ist, vor allem in der Arbeitgeberwelt. Oder wir arbeiten damit. Und wie arbeiten wir damit, genau, um darauf einzugehen oder indem wir darauf eingehen? Auch das Fragen, was will eigentlich jetzt mein Mitarbeiter? Was braucht mein Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter? Das wird immer zentraler. Und es braucht dann aber auch die Zeit und die Energie der Führungskraft, sich das wirklich einzuteilen und zu sagen, ja, das muss auch Teil meiner Arbeit werden. Ich brauche die Zeit, um genau wirklich da zu führen. Und das ist, glaube ich, wo sich was in der Führung ändert. Sie ist nicht mehr so eng. Es geht darum, den Rahmen zu setzen, damit meine Leute besser arbeiten können und den Raum dann auch wirklich für sich nutzen können. Ich glaube auch, dass sie dann besser arbeiten, weil sie genau diesen Freiraum bekommen und dann, wie wir vorhin meinten, da die Motivation auch steigt.
Du hast gerade die Pandemie angesprochen und da hat es ja einen unglaublichen Wechsel gegeben, weil man eben nicht physisch irgendwo am Arbeitsplatz anwesend sein konnte. Es ging plötzlich alles über, ja, das sogenannte Homeoffice. Also man konnte auch von zu Hause aus arbeiten. Sagen wir mal, wenn man gerade eine gute Netzverbindung hatte, dann ging das. Viele Unternehmen hat es kalt erwischt. Die mussten dann plötzlich irgendwie ganz schnell Laptops einkaufen, sich ja bei Zoom die Abos holen und so weiter. Also irgendwie ging die Digitalisierung von vielen Sektoren in der Wirtschaft von heute auf morgen plötzlich doch, obwohl man sich ja irgendwie die letzten 10 Jahre gesperrt hat. Es hatte aber auch vielleicht so ein bisschen einen komischen Beigeschmack, weil plötzlich war der Raum, wo du zu Hause bist, wo du entspannst, wo du so deiner Freizeit nachgehst, mit der Familie Zeit verbringst, wurde auch zum Raum, wo du arbeitest. Du bist jetzt plötzlich daheim erreichbar. Klar, man kann sagen, mit den Handys heutzutage, WhatsApp-Gruppe-Chats so schon mal gewesen. Also es gibt ja viele Unternehmen, die so informelle Gruppen haben. Da ist man auch erreichbarer. Wie beurteilst du das? Ist es was Gutes oder ist es mit Vorsicht zu genießen?
Ja, also da kann ich ganz kurz eine persönliche Geschichte erzählen. Also ich habe angefangen zu arbeiten damals als Rechtsanwältin. Da 2 Monate war ich im Job oder 3 Monate und zack, die Pandemie kam, alle nach Hause. War natürlich erstmal irgendwie aufregend, in Anführungszeichen. Da hatten wir natürlich die Besonderheit, dass wir einfach eine Situation hatten, die wir zuvor nie kannten und die Gefahr nicht abschätzen konnten. Aber mal ganz unabhängig jetzt von der Pandemie als solches und quasi Homeoffice in den Fokus gerückt, bietet das natürlich Vor- und Nachteile. Also Vorteile kennen wir wahrscheinlich alle mittlerweile. Wir sind flexibler, wir können individueller unseren Tag gestalten und es bietet da einen gewissen Komfort. Also gerade für Familien, da kann ich jetzt nicht für sprechen, aber das, was ich mitbekommen habe, ist es dann teilweise auch leichter, irgendwie nochmal das Kind zu versorgen, wobei ich mich da jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, weil ich glaube, da gab es auch viele, viele Herausforderungen und natürlich auch Nachteile, weil wir auf einmal nicht mehr diese physische Trennung hatten. Also auf einmal war irgendwie alles verschmolzen und das war für mich auch was ganz Komisches. Ich habe in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gelebt. Das waren zwar schön große Räume, aber dennoch hatte man kein Arbeitszimmer und man saß im Wohnzimmer auf einmal. Und vom Kopf her muss man sich natürlich auch erstmal irgendwie umstellen. Ich glaube aber, dass wir durchaus in der Lage sind, damit umzugehen und uns darauf einzustellen. Und ich glaube auch, dass das ganz viele Chancen bietet, weil wir auf einmal einen Weg finden können, wie wir sowas auch vielleicht ein bisschen integrierter betrachten können. Da sind wir aus meiner Sicht zumindest relativ schnell auch bei dem Begriff Work-Life-Balance. Meinte zwar natürlich nicht nur das Örtliche, sondern auch, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, aber ich finde, es hat schon nochmal einen Bestandteil. Ich sage auch immer, braucht es eigentlich eine Work-Life-Balance oder geht es eigentlich nur um eine Balance generell? Weil da kommen wir wieder ein bisschen auf den Aspekt von vorne zu sprechen. Ich glaube, dass wir tendenziell immer mehr arbeiten werden. Für uns stellt sich jetzt die Herausforderung, generell eine Balance zu finden, weil im besten Fall, und da sind wir auch wieder bei der Berufung eigentlich, also dem Drang eigentlich, was Sinnhaftes zu tun, in welcher Richtung dann immer, auch immer, das kann ja jeder für sich selbst definieren, geht es ja dann darum, wirklich im Leben eine Balance zu finden. Und da sind wir auch beim Homeoffice. Also kann es nicht auch sein, dass mein Zuhause ein Bestandteil meiner Arbeit ist. Ich glaube, was aber wichtig ist, dass wir uns fragen, und das ist sehr, sehr individuell, in welcher Form brauche ich aber auch eine Abgrenzung? Ist es für mich persönlich vielleicht besser, irgendwie einen Ort zu haben, zu dem ich hingehe? Oder brauche ich irgendwie ein extra Arbeitszimmer? Ich glaube, das müsste jeder für sich selbst irgendwie definieren. Nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht es dennoch irgendeine Art von Abgrenzung. Sei es, dass man irgendwie die Klamotten wechselt oder mal einen Spaziergang macht oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe immer Yoga-Session irgendwie noch eingeschoben. Also, dass man irgendwie dem Gehirn signalisiert, so, und jetzt können wir entspannen.
Also ich kenne auch Stimmen, die gesagt haben, oh, Homeoffice, das ist ganz gefährlich. Da wird wahrscheinlich die Leistungsfähigkeit von den Mitarbeitern abnehmen, weil sie wie eben daheim auf der Couch hocken, oder? Und dann vielleicht lieber mit dem Partner rumschmusen oder mal Fernseh gucken, statt irgendwie was zu erledigen. Schon auch schon mal was gehört, so in der Richtung, ja.
Oh ja. Ja, da hatten wir ganz, ganz, ganz viele Diskussionen und die haben sich wahrscheinlich überall gestellt. Und das ist natürlich etwas, was neu ist und was eine Kompetenz, vor allen Dingen eine Führungskompetenz, ganz, ganz stark fordert, und das ist das Vertrauen. Also inwieweit kann ich meinen Mitarbeitenden vertrauen, dass sie ihre Arbeit erledigen und auch in der Qualität erledigen? Und da, glaube ich, bestand, oder ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber vielleicht kommen wir langsam dahin, ein großes Problem, da wirklich so gefühlt die Kontrolle loszulassen, wobei das ja auch nicht ganz richtig ist, weil ich sehe ja trotzdem das Endergebnis. Also wenn ich feststelle als Führungskraft, mein Mitarbeiter macht das nicht in der Zeit oder die Leistung sinkt, dann können wir ja mal miteinander sprechen. Aber ich finde eigentlich einen ganz schönen Begriff, die rationale Vertrauensfähigkeit. Also erstmal Vertrauen schenken, Vertrauensvorschuss quasi gewährleisten und dann, falls ich irgendwie enttäuscht werden sollte, wirklich mal das anzusprechen und dann auch Konsequenzen walten zu lassen. Aber ich glaube und ich würde hoffen, und das ist zumindest das, was ich auch wahrgenommen habe, werden die Mitarbeiter nicht schlechter, wenn sie zu Hause sind. Ganz im Gegenteil habe ich ganz oft gehört, zu Hause bin ich viel effektiver, weil ich nicht durch den Kaffeeklatsch an der Kaffeetheke quasi abgelenkt werde, sondern einfach wirklich fokussierter arbeiten kann.
Du hast von Vertrauen und Kontrolle gesprochen. Ich kann gut verstehen, wenn ein Chef, nachdem er vielleicht mal 60 Mal einen Vertrauensvorschuss geleistet hat und 60 Mal enttäuscht wurde, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er auch zu hohe Erwartungen, sagt, also jetzt nicht mehr, jetzt bin ich hinterher wie ein Bluthund. Kannst du das auch verstehen?
Kann ich verstehen, aber ich glaube, da müssen wir differenzieren. Wurde er 60 Mal durch die gleiche Person enttäuscht oder 60 Mal von anderen Menschen? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel mit 60 Mal, aber da sind wir auch wieder beim Fokus auf den Menschen und vor allen Dingen auf den individuellen Menschen. Nur weil ein Mensch mich enttäuscht hat, warum sollte ich nicht dem anderen das Vertrauen schenken? Und ich glaube auch, dass uns das nicht weiterbringt, wenn wir alle frustriert sind und da natürlich dann die Kontrolle irgendwie noch oder die Führung noch engmaschiger machen und da irgendwie gar kein Raum mehr ist, sich zu bewegen, weil was dann passiert, ich meine, ich merke das als Mitarbeitende, mir wird kein Vertrauen geschenkt. Okay, vielleicht bin ich nicht vertrauenswürdig, das macht was mit mir, das macht auch was mit meiner Arbeit und das macht was mit meiner Motivation. Da müssen wir das mal alles mal in den Topf werfen und mal schauen, ist es das jetzt wirklich wert zu misstrauen? Und ich würde sagen, nein.
Du hast gesagt, es macht etwas mit der Motivation. Da würde ich unbedingt gerne mal deine Erfahrung hören. So aus meiner Perspektive sind wir jetzt gut da drin, in so einem 15-jährigen, in so einer 15-jährigen Phase von motivationellen Rednern, sogenannten Speakern, auch diejenigen, die Coaching machen, jetzt nichts gegen Coaching im Allgemeinen, aber so gewisse Personen, sehr viele YouTube-Werbung. Und ich glaube, in den Köpfen mancher Chefs so ein bisschen so eine Gleichung, wenn ich nur genug motivierend spreche und vielleicht hier und da mal ein Essen irgendwie spendiere, dann sind sie motiviert und dann arbeiten sie richtig hart. ja, wie siehst du das Ganze?
Also ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche-Prinzip.
Richtig, ja.
Ja, kann man machen. Funktioniert vielleicht auch auf kurze Sicht, aber ich glaube nicht auf lange Sicht. Weil wenn wir von außen getrieben werden, braucht es halt auch immer dieses Treiben. Und wenn wir uns getrieben fühlen, fühlt sich das irgendwann nicht mehr gut an. Und was da natürlich auch oftmals passiert, ist leider so eine Übermotivation. Also das heißt, wir werden sehr, sehr hoch getrieben, aber irgendwann hört das auf und dann rasseln wir nämlich runter und dann sind wir eher in einem schlechteren Zustand als vorher. Da sind wir wieder bei der intrinsischen Motivation. Also ich muss die Motivation wirklich aus mir selbst holen. Und da braucht es halt wirklich Klarheit über die Ziele. Also was möchte ich mit meiner Arbeit erreichen? Wie möchte ich arbeiten? Was ist hier auch mein Platz? Also da auch wirklich Klarheit zu schaffen. Was ist meine Aufgabe hier eigentlich? Und in welchem Kontext steht auch meine Aufgabe? Da sind wir auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Manche müssen den großen Kontext verstehen. Manchen reicht es, wenn sie wissen, okay, erledige die Aufgabe bis dann. Da müssen wir drauf eingehen. Da sind wir wieder bei einer sehr individuellen Führung, die wiederum Zeit braucht, die uns am Ende des Tages aber bessere Arbeit und liefert und am Ende des Tages auch wieder die Zeit einholt, weil wir nicht ein Arbeitsergebnis quasi nochmal und nochmal dann eigentlich verbessern müssen.
Was hältst du eigentlich von der Entwicklung? Ich habe das jetzt auch schon öfter beobachtet, dass man innerhalb der Unternehmung von dem Team als Familie spricht. Also es gibt ja überall so diese Posts, so we are one family. Es wird ja so suggeriert, als wäre man mehr als nur ein Team an Mitarbeitenden und einer Führungs- oder mehreren Führungskräften. Ich muss dir sagen, mich hat das ein bisschen erschrocken, weil da wird ein Begriff oder ein soziales Verhältnis eigentlich so ein bisschen missbraucht, was man ja in der Wirtschaft nicht so selten sieht, dass Konzepte irgendwie so ein bisschen, ja, mitgenommen werden, um mal eine Atmosphäre zu kreieren, aber eigentlich die dort nicht hingehören.
Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, ehrlicherweise, wenn wir auf einmal von Familie sprechen, weil genau nämlich dann das Gegenteil passiert. Also wir haben jetzt nicht mehr dieses Konkurrenzkampf um den Preis, sondern wir haben jetzt auf einmal, oh, wir haben uns alle lieb und wir fühlen uns hier total wohl und es ist alles schön. In der ersten Vorstellung vielleicht ganz gut, so ja, es ist sich wohl, super, aber ja, was sinkt da die Leistung und auch irgendwie der Anspruch und auch das, was es ja so spannend macht. Und da sind wir wieder bei der Konkurrenz, die ja per se nichts Schlechtes ist. Ich glaube, es ist nur wichtig zu schauen, was für eine Qualität hat diese Konkurrenz. Sind wir hier bei Ellenbogen, sodass wir einfach nur versuchen, jemanden zu schaden, um besser zu werden? Oder geht es darum, diese Konkurrenzsituation vielleicht auch als Anreiz zu sehen und besser zu werden und das vielleicht auch sportlich zu sehen? Also ich meine, Sport, das ist ein natürlicher Wettkampf und da gönnt der Zweitplatzierte im besten Fall auch dem Erstplatzierten den Sieg, weil er sieht, okay, ja, er oder sie war einfach besser. Und das braucht es auch, um uns gegenseitig besser zu machen, um uns gegenseitig irgendwie auch zu motivieren. Da sind wir auch erst in so einer Lernzone letztlich. Also wir haben ja von der psychologischen Sicherheit gesprochen. Das ist so das eine, was wichtig ist. Aber wenn wir nur psychologische Sicherheit haben, sind wir in einer absoluten Komfortzone. Das heißt, wir werden nicht besser. Es braucht gleichzeitig wirklich diesen Leistungsanspruch. Und dazu gehört auch schon aus meiner Sicht Konkurrenz, dass wir wirklich in so eine Lernzone kommen, in der wir wachsen und auch besser werden. Und da sind wir auch wieder bei der Wirtschaftlichkeit, weswegen es aus meiner Sicht sich nicht ausschließt, wenn man halt wirklich diese beiden Parameter betrachtet und mit einbezieht.
Ich fand das wirklich, also nochmal auf diese We Are a Family zurückzukommen. Ich habe mich immer gefragt, was macht dann sozusagen der vermeintliche Vater von dieser Familie oder die Mutter, wenn sie dann einen Mitarbeiter entlassen müssen oder aus welchem Grund auch immer. Also ich meine, das ist irgendwo nimmt das auch so einen emotionalen Geschmack auf, was den Leuten wirklich eher schaden wird, als dass es was Gutes bringt.
Ja, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt. Es ist gut, dass du das nochmal so hervorgreifst, weil wo ein Vater ist, wo eine Mutter ist, da ist auch ein Kind. Und wenn wir jetzt unsere Mitarbeitenden als Kinder betrachten, als Führungskräfte, dann haben wir, glaube ich, wirklich ein Problem, weil dann verhält man sich auch wie ein Kind. Also das heißt, also im Coaching spricht man dann von einer Kindhaltung. Also entweder man wird irgendwie trotzig oder man ist sehr angepasst. Also man verhält sich dementsprechend. Man ist dann aber auch überfordert und man braucht halt immer Mama und Papa, die einem helfen. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und das ist ja auch gerade ein Wege von dieser ganzen New Work-Debatte. Es geht dazu mehr und mehr zur Selbstverantwortung, sich selbst auch in gewisser Weise zumindest zu führen. Und das werden wir mit Sicherheit nicht schaffen, wenn wir jetzt so ein Gefüge schaffen mit Eltern und Kind, sondern, ich kann es immer nur wiederholen, das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil in den Coachings, auch da Augenhöhe zu wahren und auf gleicher Ebene zu sprechen. Natürlich, wie gesagt, mit unterschiedlichen Qualifikationen, keine Frage, aber menschlich auf Augenhöhe zu sein, nur dann können wir uns ernst nehmen, nur dann kann jeder von sich auch die beste Leistung bringen und fühlt sich ernst genommen und kann ja sehr, sehr viel mehr abrufen und ist auch motivierter, weil wenn ich als Kind gesehen werde, dann ist es nicht gerade motivierend.
Ja, und es spricht ja auch so ein bisschen die Autonomie ab oder auch so die Fähigkeiten, die man eigentlich als Erwachsener irgendwie mitbringt, vor allem aber auch die Entscheidungsfähigkeit und vielleicht auch eine gewisse Resilienz. Man wird ja als Kind ja bevormundet und das wird dann wahrscheinlich auch so eintreten, wenn sich diese Dynamik irgendwie in dem Unternehmen einlebt. Was ich dich noch fragen wollte, wie siehst du eigentlich die Rolle von der wunderbaren Institution von Human Resources? Also das ist ja mittlerweile in vielen Unternehmen quasi der Ort, oder? Human Resources, die haben eine Menge zu sagen, die machen so ganz tolle Sachen wie, was macht denn eigentlich HR eigentlich? Außer, dass sie Leute anstellen, bezahlen, also so Payroll machen und dann eventuell auch dann entlassen. Was machen sie denn?
Ja, ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Das ist, glaube ich, schon individuell, beziehungsweise wird immer individueller, weil sich das hoffentlich in eine Richtung entwickelt, die auch immer zentraler wird. Ich glaube auch, dass HR eine immer zentralere und wichtigere Rolle einnimmt. Wenn wir uns einfach mal das Wort anschauen, Human Resources, also das heißt, es ist die menschliche Ressource und Ressourcen sind erstmal ganz, ganz wichtig und ich glaube, wir werden auch viel zu wenig eigentlich in den Blick genommen, um da mal einen kleinen Exkurs zu machen. Also wir müssen eigentlich immer schauen, was braucht es auch, was haben wir auch gerade oder was brauche ich noch von außen, um wirklich mein Ziel letztlich zu erreichen und da auch wirklich eine Bewusstheit dazu haben, wirklich da auch drauf zu schauen. Aber wenn wir jetzt mal wieder zu Human Resources kommen. Es geht um den Menschen als Arbeitskraft erstmal. Und natürlich sind da ja Faktoren wichtig, wie den erstmal einzustellen oder zu entlassen und ähnliches.
Also erstmal vielleicht zu wählen, oder? Mir ist es nämlich aufgefallen, trotz des Human Resource Managements werden oft Leute eingestellt, die vielleicht nicht so eine gute Passung haben. Wo man sich nachher einfach so ein bisschen wundert, so, wie ist es dazu gekommen?
Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr kritisches Feld jetzt. In einer optimalen Welt kann man natürlich schauen, okay, welches Team zum Beispiel soll jetzt der Bewerber, die Bewerberin, passt die von der natürlich erstmal fachlichen Leistung, passt aber auch vom menschlichen her. Wie integriert sich die Person vielleicht? Jetzt haben wir das Problem, es gibt nicht mehr so viele Bewerber und Bewerberinnen, sodass man dann eher schauen muss, okay, wie gibt es Wege, dass das gut funktionieren kann.
Nach dem Motto, wir wählen nicht den Besten aus oder die Beste, sondern wir wählen die bestmögliche Person aus, so von dem, was wir überhaupt haben. Also wenn ich drei so Lala-Kandidaten habe, dann muss ich halt einen nehmen, sonst ist der Platz wie leer.
Ja, da müsste man mal mit jemandem sprechen aus HR-Abteilung. Das ist ja nicht höchst spannend. aber ich kann mir vorstellen, dass das momentan wirklich sehr herausfordernd ist. Aber ich glaube auch nicht, dass man, und das ist da ist vielleicht ein bisschen die Chance auch drin, dass man den Menschen auch nochmal mit einem zweiten Blick anschaut und guckt, okay, wo sind denn jetzt aber die Stärken? Wie könnte das vielleicht auch ein bisschen ja individueller zu gestalten ist? Vielleicht braucht es nochmal eine andere, vielleicht eine, nicht eine andere Stelle, aber eine, vielleicht einen anderen Einsatzbereich oder vielleicht kann die Person besonders gut recherchieren oder super gut im Projektmanagement. Also da nochmal ganz gezielt zu schauen, was ist denn jetzt wirklich die Stärke von dieser Person und das dann nochmal gezielter einzusetzen. Ich glaube, da steckt die Chance drin. Und was Human Resources, die Abteilung letztlich aus meiner Sicht immer mehr machen muss. Und da würde ich fast auch den Begriff ausweiten, sondern sagen, Human Potential, wirklich das Potenzial aus den einzelnen Menschen rauszuholen, zu fördern und zu schauen, was braucht es da. Da sind wir eigentlich wieder bei den Ressourcen. Von daher ist es schon stimmig. Ich würde es nur gerne nochmal ausweiten, um nämlich genau dem Phänomen, was wir momentan haben, gerecht zu werden, dass wir eigentlich keine Leute mehr finden. Das heißt, wir müssen schauen, wie können wir wirklich das volle Potenzial aus den Einzelnen rausholen. Was braucht es dafür? Müssen wir da was an Systemen ändern? Braucht es da Coaching? Ich glaube, das ist etwas, was immer weiter gefragt wird und was es auch braucht, weil man wirklich individuell darauf eingehen muss, was braucht es hier eigentlich? Da ist momentan, und ich glaube auch nicht, dass es realistisch ist, da die Zeit zu investieren, intern, das wirklich sich dafür Zeit zu nehmen, und da wirklich auch individuell zu schauen, was braucht es hier eigentlich für die einzelnen Personen? Wie können wir auch das im Team zusammenführen? Aber da wirklich eine vermittelnde Tätigkeit letztlich zu sein, auch zwischen Kollegen, Kolleginnen, zwischen Partnern oder Chefs und ja, Angestellten. Und ich glaube, das ist ein Feld, was noch viel, viel mehr ausgefüllt werden muss, was ich aber auch sehe, wo auch schon die Bestrebungen hingehen. Aber ich glaube, da wird sich noch unheimlich viel tun und es ist auch notwendig. Und da möchte ich noch mal ganz kurz aus persönlichem Interesse darauf eingehen, weil oftmals die Frage gestellt wird, ja, nee, müssen jetzt nicht eigentlich Führungskräfte, müssen es nicht eigentlich jetzt Coaches werden? Die Debatte gibt und auch zu Recht, weil wenn man sagt, irgendwie der Coachingbedarf wächst, Führungskräfte müssen mehr auf die Leute eingehen. Das ist beides richtig, aber eine Führungskraft kann aus meiner Sicht nie ein Coach sein, weil man nie diese Neutralität hat. Also man im Team ist man immer ein Teil des Systems und ein Coach hat ja den Vorteil, dass quasi von außen neutral auf das System schaut und auch eingreifen kann, natürlich im Gespräch mit den einzelnen Leuten. Sodass ich auch nicht glaube, dass eine HR-Abteilung mit Coaching teilweise vielleicht schon, aber nicht zu 100% da agieren kann. Weil auch da wiederum dann teilweise Gedankenblockaden bestehen. Sie sind aber einer von uns, jetzt kann ich nicht offen und frei sprechen. Also das habe ich auch schon viel mitbekommen, dass da wirklich auch Hürden bestehen.
Die Neutralität des externen Coaches gibt ihm ja auch die Möglichkeit, Sachen zu benennen, also erstmal zu sehen, aber auch Sachen eben in Gesprächen zu benennen, die vielleicht die Leute aus dem inneren Kreis sich nicht trauen würden, vielleicht so aus Sorge oder Angst um was passiert dann denn eigentlich mit meinem Arbeitsplatz? Wie ist dann die Atmosphäre? Werde ich dann irgendwie noch gedisst oder gemobbt oder so? Du, ich wollte dich noch ganz kurz fragen. Wir haben jetzt viel über die Unternehmen gesprochen, wir haben auch über die Zusammenhänge geredet. Wir haben auch so ein bisschen über das geredet, was du als problematisch siehst, was man unbedingt angehen müsste und wo die Vorteile vom Coaching liegen, jetzt im Vergleich zu, weiß nicht, einem HR-Mitarbeiter, der jetzt irgendwie probieren würde, etwas zu lösen. Du arbeitest aber auch als Coach mit Einzelpersonen. Und da würde mich jetzt interessieren, wie sieht sowas aus? Also du musst jetzt nicht, kannst jetzt einfach mal ein Beispiel nennen oder so. Weil ich frage mich, okay, ruft dich jemand an und sagt, Felicitas, bei mir läuft es nicht so rund, kannst du mich optimieren? Also wie könnte ich denn der beste Mitarbeiter sein? Wie läuft sowas ab?
Das ist schön, wenn das in allen Köpfen angekommen ist, dass es tatsächlich um eine Entwicklung von sich selbst geht und nicht um eine Art Nachhilfe oder ich muss jetzt irgendwie meine Fehler ausbügeln, weil darum geht es ja gar nicht. Es geht da wirklich, und da muss ich leider nochmal das Wort nennen, aber es geht da um Potenzialentwicklung. Also wie kann ich mich als Mensch weiterentwickeln und da auch irgendwie das Beste aus mir rausholen, wobei wir jetzt auch nicht bei grenzloser Selbstoptimierung landen wollen. Aber ja, die Themen sind sehr divers, wie auch die Menschen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Am Ende des Tages geht es aber oft einfach darum, Klarheit zu gewinnen, sei es über den beruflichen Weg, sei es irgendwelche Entscheidungen zu treffen und da einen klaren Blick drauf zu bekommen. Es kann auch darum gehen, Konflikte zu lösen im zwischenmenschlichen Bereich oder ja auch unter Kollegen. Und oftmals hindert uns was daran, diese Klarheit zu gewinnen. Und das ist auch ein Bereich, auf den ich mich spezialisiere, wirklich diese Gedankenblockaden, die wir alle haben, uns anzuschauen und zu schauen, okay, was ist da eigentlich im Kopf los, dass wir einfach diesen klaren Gedanken nicht fassen können, um dann klare Entscheidungen zu treffen. Wir sind hochintelligente Wesen, gerade auch in dem Arbeits- oder in dem Umfeld, wo ich arbeite, so ein Hochleistungsumfeld, also top ausgebildete Leute. Und wir kommen immer wieder an Blockaden, wo sie zu den vermeintlich einfachsten Sachen nicht in der Lage sind und sich nicht gut fühlen. Also es ist oftmals ein Gefühl, dass man sich irgendwie klein fühlt, überfordert, irgendwie nicht der Sache gewachsen. Und das ist jetzt auch in meiner Erfahrung als Coach wahnsinnig interessant, was für tolle Menschen da vor mir sitzen und wir landen eigentlich immer da. Und das ist gerade das, was es dann gilt, sich mal wirklich anzuschauen und damit zu arbeiten und das dann aufzulösen. Es sind dann zum Beispiel Gedanken, irgendwie, wenn ich das und das jetzt nicht hinkriege, dann werde ich gekündigt oder dann ist das ganze Projekt irgendwie verloren und dann denken die Arbeitskollegen, ich wäre nichts nutz oder ähnliche Gedanken oder Imposter-Syndrom. Also morgen komme ich zur Arbeit und alle wissen auf einmal, ich kann gar kein Jura oder ich kann das hier gar nicht. Und das sind Gedanken, mit denen wir unheimlich viel Zeit investieren oder auf die wir unheimlich viel Zeit investieren, wo wir natürlich unsere Energie dann auch irgendwie verschwenden und uns nicht auf das Eigentliche fokussieren können. Muss jetzt aber gar nicht im Arbeitskontext sein, kann genauso gut im Privaten sein. Es sind aber auch immer wieder ja so geschlossene Türen, gegen die wir stoßen, die uns daran hindern, wirklich unseren Weg einfach zu gehen. Und der Weg kann überall sein. Also sei es, dass ich einfach meinen beruflichen Weg verfolgen möchte oder dass ich irgendwie ja auch eine Resilienz aufbauen möchte. Da stecken auch unheimlich viele Denkblockaden drin. Ich mache ja meine Ausbildung da bei der Frau Dr. Bock, die sich da ja auch darauf spezialisiert hat und die Mindfucks, wie sie benennt, quasi rausgefunden hat. Das sind so 7 Störungsframes, mit denen wir uns letztlich hindern. Und ja, da gilt es wirklich, die aufzulösen und viel mehr in die Entfaltung zu kommen, um wirklich auch ja, unsere Leistung abzurufen.
Ich muss dich unbedingt einer meiner Kolleginnen vorstellen, die fast jedes Mal mit mir in der Kantine steht und sich zum 356. Mal das Menü anguckt, um zu entscheiden, was sie heute denn isst, obwohl sie eigentlich schon die Speisekarte, also das sind ja vielleicht irgendwie, weiß nicht, 15 also Gerichte drauf, schon eigentlich auswendig wissen müsste. Die hat vermutlich solche Gedankenblockaden. Ich muss dir die Nummer geben. Nein, Spaß beiseite. Eine letzte Frage habe ich an dich. Das ist etwas, was mich immer beschäftigt hat und ich kann mich aber so aus meiner Perspektive wie nicht mit dem Thema genügend und neutral auseinandersetzen. Ich höre sehr oft, dass Leute sagen, ach, ich würde das und das und das tun, aber mir fehlt die Motivation. Oder ich kann nicht so motiviert, ich komme da irgendwie nicht vorwärts und so weiter. Inwieweit würdest du sagen, ist es nicht ein motivationelles Problem, sondern ein Problem von der Disziplin?
Ich würde fast sagen, weder noch. Ich würde sagen, es ist eine Frage der Klarheit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nur wenn wir ganz klar wissen, warum wir das jetzt wollen oder egal welches Beispiel wir da rausgreifen, also wenn wir Klarheit darüber, über unsere Motivation haben, also was steckt dahinter, warum will ich das eigentlich, dann werden wir das auch machen. Und dann braucht es auch nicht irgendwie nochmal was extra drauf. Also oftmals versuchen wir uns ja dann auch mit Druck irgendwie wohin zu treiben. Aber ich habe da die Erfahrung gemacht, jetzt auch in meinen Coachings, sobald es eigentlich klar ist, was ich will und da die Gedankenblockaden letztlich auch aufgelöst haben, da sind sie wieder, sind wir in der Lage, einfach ganz natürlich quasi den Weg zu gehen. Und am Ende des Weges steht dann schönerweise auch viel, viel mehr Lebensqualität, weil wir genau nicht mehr in diesem Rhythmus drin sind von irgendwie, ich habe keine Motivation, was mache ich? Oftmals dann halt Druck draufsetzen und dann sind wir eigentlich die ganze Zeit in so einem Hin und Her. Sondern es ist dann was sehr, sehr Stetiges, was uns dann auch ja ein besseres Lebensgefühl gibt und wir so auf natürlichere und ausgeglichenere Art und Weise dann ja auch die Dinge verfolgen, die wir auch erstrebenswert finden.
Ja, ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort deinerseits. Wir haben eigentlich noch zwei Fragen, die wir unseren Gästen immer stellen. Dieses Thematik mit dir heute, aber nichts mit Intimität, Erotik oder Sexualität zu tun hatte, gehe ich gleich zu der zweiten Frage, nämlich wenn du wählen solltest, welches Obst oder Gemüse wärst du gerne?
Gute Frage. Also spontan kam mir direkt die Erdbeere in den Kopf, aber frag mich jetzt bitte nicht, warum.
Werde ich nicht. Also, eine Erdbeere. Super. Felicitas, ich danke dir ganz herzlich. Ich gehe davon aus, dass wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer Interesse daran haben, mehr über dich zu erfahren oder sogar deine Coaching-Leistungen in Anspruch zu nehmen, dass du eine Webseite hast, erreichbar bist und so weiter. Das werde ich dann verlinken.
Genau, super. Also ja, entweder über die Website oder bei LinkedIn. Da gibt es viele Wege, wie wir zusammenfinden können. Und ich freue mich auf jeden Fall auch einfach in den Austausch zu treten. Bin da mal sehr offen für.
Danke dir nochmal, dass du dabei warst.
Sehr, sehr gerne. Ich habe zu danken. Vielen Dank für das schöne Gespräch.